Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Von einem Erdhörnchen und einem Wolf, die sich anfreunden, bis hin zu einer Jugendlichen, die sehr bewusst Kopftuch trägt. So weit reicht der Horizont der heutigen Bücher für junge Leser. Und eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Horizont ist auch dabei. So etwas Abstraktes wie der Horizont, das ist für neugierige Kinder besonders interessant. Die entsprechende Frage, Mama, Papa, was ist ein Horizont, die kann Eltern ganz schön ins Schleudern bringen. Denn am Meer ist es einfach, da ist der Horizont die gerade Linie zwischen Himmel und Wasser. Aber der Horizont kann, je nach Landschaft, auch nah, weit weg, gewellt oder gezackt sein oder auch gar nicht sichtbar. Die portugiesische Autorin und Illustratorin Carolina Selasch ist in ihrer Heimat bekannt für ihre Beschäftigung mit komplexen Themen. Auf Deutsch liegt jetzt ihr erstes Bilderbuch vor. Es heißt Bis zum Horizont. Enne Seidel stellt es vor.
Carolina Selasch lädt ein zum Zwiegespräch mit dieser mysteriösen Linie, die so viele Fragen aufwirft. Zum Zwiegespräch mit dem Horizont.
Du bist immer da. Da drüben. Oder dort hinten.
Wie ein kleines Gedicht wirkt der sparsame Text. Seine Zeilen begleiten die Leser von der ersten bis zur letzten Seite. Genau wie die waagerechte Linie, die sich schnurgerade durch das gesamte Buch zieht. Die Linie ist Teil jeder Illustration. Seite für Seite erscheint eine neue Welt. Oder besser, eine neue Sicht auf die Welt. Denn genau wie im Leben ist auch in diesem Buch alles eine Frage der Perspektive. Entlang der horizontalen Linie entwirft Carolina Selasch Innenräume, Stadtansichten und Landschaften, die der Leser aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten darf.
Manchmal scheinst du weit weg, dann wieder nah, wenn ich genau hinsehe.
Und darum geht es, ums genaue Hinschauen. Denn nicht in jedem Bild ist die zentrale Linie auch automatisch der Horizont. Auf einer Seite ist sie die Fußleiste eines Wohnzimmers, auf einer anderen markiert sie die Mittellinie auf einem Tennisplatz, dann wieder verschmilzt sie mit dem Geländer einer Brücke, auf die wir von oben aus der Vogelperspektive herabblicken. Seite für Seite also stellt sich die Frage aufs Neue. Wo ist er, der Horizont? Ist er überhaupt zu sehen?
Jetzt versteckst du dich. Ganz leise. Wenn ich mich hinlege, verschwindest du. Und ich suche dich, will dich einfangen. Ich warte, bis du wieder da bist.
Warum sehen wir die Welt, wie wir sie sehen? Das ist die zentrale Frage in diesem Bilderbuch von Carolina Selasch. Die Autorin liefert darauf keine rational-naturwissenschaftlichen Erklärungsversuche, sondern regt mit ihrer poetischen Bilderwelt zum Selberdenken an. Mit Buntstiften, Wachskreiden und Textmarkern in leuchtenden Farben entwirft Selasch ihre Illustrationen, in denen Räume und Landschaften meist deutlich mehr Platz einnehmen als die Figuren. Die Menschen wirken hier klein, wie hingetupft. Ihre Gesichter bleiben anonym, sind nur durch ein paar Punkte angedeutet. Die Figuren sind in diesem Buch weniger handelnde Protagonisten als vielmehr staunende Beobachter einer fantastischen Welt, in der bunte Algen von Höhlenwänden hängen oder Regenwolken aussehen wie Fabelwesen.
Mal gebe ich dir eine neue Form. Mal zeichnest du Bilder, die ich mir nie vorgestellt habe.
Es ist nicht verwunderlich, dass dieses schöne Bilderbuch ausgerechnet in Portugal entstanden ist. Über 800 Kilometer Küste hat das Land, außerdem die Vergangenheit als Seefahrernation. Der Horizont hat in der portugiesischen Kultur einen ganz besonderen Platz. Schriftsteller wie Fernando Pessoa oder Sofia de Melo Breiner Andresen haben ihm Gedichte gewidmet.
Da drüben, dort hinten, endlos.
Ein Hauch dieser Tradition liegt auch über den Bildern und Texten von Carolina Selasch. Nicht aber die Schwermut und die Melancholie, die portugiesische Literatur sonst oft durchziehen. Bis zum Horizont ist ein heiteres und farbenfrohes Bilderbuch, das kleine und große Leser zum Träumen und Philosophieren einlädt.
Ob du wohl auch in mir bist?
Ein Bilderbuch, das Fragen stellt, statt Antworten zu geben. Enne Seidel über Bis zum Horizont von Carolina Selasch. Claudia Stein hat das Buch für Kinder ab 4 Jahren aus dem Portugiesischen übersetzt. Es ist im Verlag Kleine Gestalten erschienen. Tada Mafi ist, anders als Carolina Selasch, auf dem deutschen Buchmarkt schon etabliert. 5 Romane von ihr liegen vor, die Elemente von Liebesgeschichte und Fantasy vereinen. Romantasy also. Murphys dystopische Shatter Me Trilogie ist in 30 Sprachen übersetzt worden und stand auf der Bestsellerliste der New York Times. Tada Murphy, 1988 in einer Kleinstadt im US-amerikanischen Connecticut geboren, hat iranische Wurzeln. Ihren westlichen Lebensstil, ihr Modebewusstsein, auch ihren Hijab, den sie in verschiedensten Farben und Stoffen besitzt, all das stellt Tada Murphy auf ihrer Instagram-Seite aus, so als wolle sie sagen, hey, ich bin Iranerin, ich bin Frau, ich bin Mutter, ich bin sexy und ich trage Kopftuch. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil wir jetzt sozusagen die Vorgeschichte dazu erfahren. Murphys neuer, autobiografisch geprägter Roman »Wie du mich siehst« spielt kurz nach Anfang des Jahrtausends an der Highschool einer amerikanischen Kleinstadt. Katja Lückert hat ihn gelesen.
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ist für Shirin alles anders geworden. War sie bisher für ihre Mitschüler eine normale Absonderlichkeit, die man ignorieren konnte, wird sie nun als Terroristin, Kamelfickerin oder sogar als Mörderin beschimpft. Shirin ist 14 und hat fast die Hoffnung aufgegeben, dass man ihren Namen jemals richtig aussprechen wird, also Shirin, mit zwei langen I's und gerolltem R. Ihre Familie stammt aus dem Iran, doch sie und ihr Bruder sind in den USA geboren. Englisch ist ihre Muttersprache. Tada Murphy hat die Geschichte in die Zeit ihrer eigenen Jugend verlegt. Erstaunlich, wie langsam und fragil das Internet damals war, in dem Jugendliche über einen AOL-Messenger kommunizierten. Einige dieser Textnachrichten lockern den ansonsten durchgehend in der Ich-Perspektive gehaltenen Roman allein grafisch ein wenig auf. Zu Beginn des Buchs schreibt Shirin nur an ihren Bruder. Ihr wird klar, dass sie sich im Laufe vieler Umzüge und Schulwechsel gegenüber den jeweils neuen Mitschülern eine Haltung der inneren Abschottung zugelegt hat.
Ich hatte solche Angst davor, auch nur die geringste Nähe von jemandem zuzulassen, der mich, davon ging ich fest aus, eines Tages verletzen würde, dass ich denjenigen zur Sicherheit lieber vorher von mir stieß. Ich vertraute niemandem mehr. War ich durch die wiederholten kleinen und großen Grausamkeiten, die ich erlebt hatte, so dünnhäutig geworden, dass mittlerweile schon die kleinsten Reibungen mit anderen Schürfwunden hinterließen?
An der neuen Highschool trifft Shirin auf einen Jungen mit dem eigentümlichen Namen Ocean, ausgerechnet beim Sezieren einer toten Katze, eine Aufgabe, die der oft etwas praktisch handwerklich orientierte Unterricht der amerikanischen Mittelstufe im Fach Biologie vorschreibt, kommen sich die beiden näher. Die tapsige Ungeschicklichkeit von Teenagern, die am korrekten Einsatz ihrer schubartig länger gewordenen Gliedmaßen scheitern, beschreibt Tada Murphy einfühlsam und treffend in einer der wenigen komischen Szenen des Romans.
Es war wie im Film. Ich stolperte, klammerte mich an ihn, an seinen Körper, der weich war und zugleich hart. Er schloss die Arme um mich und stammelte, sorry. Als ich erschrocken den Kopf hochriss, glitten meine Lippen unabsichtlich über seinen Hals und ich atmete ihn einen Augenblick ein. Er ließ abrupt los, ich stolperte, er griff nach mir. Ich sah ihn an, sah in seine Augen, groß, tief, besorgt. Ich wich zurück, kappte die Verbindung, schwankte. Es war die unbeholfenste körperliche Interaktion, die man sich vorstellen kann.
Wie du mich siehst, ist eine Liebesgeschichte darüber, dass junge Liebe an sich schon ihre Tücken hat. Die Unerfahrenheit vor dem ersten Kuss, das Eingestehen von diffusen Zuneigungsgefühlen, der ständige Kampf um Selbstbild und Fremdbild. Bei Shirin und Ocean kommt erschwerend hinzu, dass Shirin Muslima ist und Kopftuch trägt. Oceans Versuche, sie näher kennenzulernen, wehrt Shirin zunächst ab. Sie will nicht, dass Ocean wegen seiner Zuneigung zu ihr selbst zum Angriffsziel wird. Deshalb konzentriert sie sich wieder mehr auf ihre Leidenschaft, den Breakdance, und beginnt mit ihrem Bruder und seinen Freunden für einen Talentwettbewerb zu trainieren.
Es war so etwas wie eine Wiederauflage, eine Unterart und gleichzeitige Weiterentwicklung des Hip-Hop. Am coolsten fand ich, dass er ursprünglich entstanden war, um Konflikte auf andere Art als durch körperliche Gewalt auszutragen. Stattdessen entschieden die Gangs in Breakdance-Battles, wem welches Territorium zugesprochen wurde. Deswegen spricht man auch heute noch von Battles. Eigentlich sind das keine Wettbewerbe, sondern Kämpfe der einzelnen Crews.
Da Shirin sich angewöhnt hat, niemanden anzuschauen und ihre Umwelt kaum zu beachten, entgeht ihr völlig, dass Ocean als Golden Boy des Basketballteams gehandelt wird. Sein Coach, seine Mutter, die Schule, alle setzen aus verschiedenen und nicht immer uneigennützigen Gründen große Hoffnungen in ihn. Erst als es eines Tages in Oceans Auto zu einer Kussszene kommt, an der die halbe Schule teilnimmt, weil Autos eben Scheiben haben, kippt die Lage gefährlich. Shirin wird massiv unter Druck gesetzt, ihre Beziehung zu Ocean aufzugeben. Auch dieser sieht sich nun mit krudesten Anschuldigungen konfrontiert, die bis zu anti-amerikanischen Umtrieben reichen. Ein etwas progressiverer Lehrer versucht einigermaßen hilflos, das Thema Vorurteile im Unterricht zu behandeln. Mr. Jordan fordert einen Schüler auf, zu beschreiben, was er sieht, wenn er Shirin ansieht.
Ich meine, dass Travis seufzte. Sein Gesicht war inzwischen mit roten Stressflecken übersät. Ich meine, sie ist nicht... Also, dass ich sie eben nicht sehe, meine ich. Für mich existiert sie irgendwie nicht. Wenn ich sie anschaue, sehe ich nichts. Die Demütigung traf mich wie ein Hieb. Meine Knie wurden weich. Wut flutete meinen Körper. Und trotzdem fühlte ich mich kraftlos, wie hohl. Tränen brannten hinter meinen Lidern.
Um das in der deutschen Übersetzung titelgebende Sehen dreht sich viel in diesem Roman. Shirin sieht irgendwann Ocean, meint sein Innerstes zu erkennen, fast ist es Liebe in einem sehr umfassenden, erwachsenen Sinne. Andererseits möchte sie vermeiden, dass man ihr Haar unter dem Kopftuch sieht. Ihr Hijab, das reflektiert Shirin durchaus und erklärt es Ocean, ist ein bewusst eingesetztes Instrument zur Blickvermeidung.
Mit dem Kopftuch habe ich die Kontrolle, verstehst du? Ich kann bestimmen, wer mich sieht, wie andere mich sehen. Ich kenne Mädchen, die gezwungen werden, Kopftuch zu tragen und es hassen. Das ist total schlimm. Natürlich bin ich nicht der Meinung, dass Mädchen oder Frauen, die das nicht wollen, damit rumlaufen sollten. Aber ich persönlich finde es gut, sagte ich. Ich finde es gut, dass du mich erst um Erlaubnis fragen musst, wenn du meine Haare sehen willst.
Wie Menschen andere Menschen sehen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem auch von einer Art Herdentrieb, wie Shirin und Ocean nach dem gelungenen Breakdance-Auftritt beim Talentwettbewerb erleben. Plötzlich können sich die beiden vor Fans nicht mehr retten. Allerdings haben sie von da an auch Schwierigkeiten, jene lächerliche Institution namens Highschool noch richtig ernst zu nehmen. Ein halbwegs versöhnliches Ende deutet sich an. Eine dramatische, aufwühlende Liebesgeschichte, die besonders durch die Ich-Perspektive einen starken Sog entwickelt, dabei allerdings auch ein wenig eindimensional bleiben muss. Das Thema Kopftuch tragen wird, ohne einfache Klischees zu bedienen, intelligent diskutiert. Ironie des Schicksals eigentlich, dass der Hijab für Shirin, die aus einer Familie von Einwanderern stammt, die sich möglichst gut anpassen und wenig auffallen wollen, ein pubertäres Protestsignal ist. Was es auslösen kann, macht atemlos.
Das sagt Katja Lückert über »Wie du mich siehst« von Tada Mafi. Der Roman für Jugendliche und Erwachsene ist bei Fischer Sauerländer erschienen. Katharina Gansland hat ihn aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Die Internetadresse des Kinderbuchautors Oliver Scherz, die lautet oliverscherz-autor.de. Das klingt ein bisschen kryptisch, ergibt aber durchaus Sinn, denn Oliver Scherz, 1974 in Essen geboren, ist Schauspieler, Filmregisseur, Hörbuchsprecher. 2013 wurde seine Tochter geboren und seitdem schreibt Oliver Scherz auch Kinderbücher, sehr erfolgreich. Und seine schauspielerischen Talente kann er für seine Kinderbücher gleich mitnutzen, er spricht die Hörbücher selbst ein. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat Oliver Scherz 2015 als Lesekünstler des Jahres ausgezeichnet. Für seine Lesungen und Hörbücher komponiert er Songs, die er selbst singt. Ute Wegmann mit einem Porträt von Oliver Scherz, dem Kinderbuchautor.
Oliver Scherz hat uns schon auf so manche Reise mitgenommen. Nach Sizilien, auf die Vatersuche in »Keiner hält Don Carlo auf«, zu einem stillgelegten Vergnügungspark in »Wenn der geheime Park erwacht, nehmt euch vor Schabalu in Acht«, auf einer Heimat- und Familiensuche in »Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika«. Und wir erlebten eine ganz normale Schule, ein ganz normales Kinderzimmer, einen ganz normalen Kinderalltag in den Geschichten um Ben und seine Schildkröte Herrn Sova.
Herr Sova und ich, wir sind ganz unzertrennlich. Wir machten alles zu zweit und zwar die ganze Zeit. Auch wenn er manchmal etwas langsam oder dickköpfig ist, hätte ich Herrn Sova nicht gefunden, hätte ich ihn sehr vermisst.
Ben, so heißt das erste Buch von Oliver Scherz. Es bringt einen frischen neuen Ton in die Kinderliteratur. Spannung, Humor und gute Dialoge zeichnen von Beginn an die Geschichten von Oliver Scherz aus. Egal, ob die Protagonisten Kinder sind, anthropomorphisierte Tiere oder Stofftiere, Scherz führt sie nach kurzem Anlauf in aufregende Abenteuer. Lässt sie stürzen oder fliegen, schickt sie durch Eis und Schnee und Dunkelheit zum Fluss, ans Meer, in den Wald oder in eine gefährliche Großstadt und rettet sie zum Schluss aus jeder Gefahr, nachdem sie meist etwas gelernt haben. Zum Beispiel Mut zu entwickeln oder für einen anderen einzustehen. Ein Held denkt niemals an sich selbst. So lautet der Schlüsselsatz in der Geschichte Drei Helden für Mathilda, in der eines Morgens alles anders ist.
Wie jeden Morgen streckt Fitze Fusselkopf seine langen Affenarme aus und dreht sich zur Seite, um Mathilda liebevoll zu umschlingen. Genau so muss ein Tag beginnen. Denn niemand umarmt so wunderbar lang und gerne wie Fitze Fusselkopf. Oh ja. Aber heute früh greift er verwundert ins Leere. Mathilda liegt nicht neben ihm im Bett wie sonst.
Die drei Stofftiere Löwe, Bär und Affe werden sich durch den Großstadtdschungel schlagen, um das Mädchen Mathilda, ihre Mathilda, zu finden, die sie entführt glauben. So wie Carlo sich nach Sizilien durchschlägt, um seinen Vater zu suchen, oder der kleine Elefant in Begleitung der beiden Geschwister seine Herde in Afrika. Manchmal, so in der Afrika-Geschichte, findet die Reise nur in der Fantasie oder im Traum statt, aber das macht sie nicht weniger spannend. Wenn man keinen Menschen mehr hat, weiß man gar nicht, für wen man da ist, stellen die Stofftiere philosophisch fest. Diese Aussage durchzieht alle Geschichten von Oliver Scherz. Das mitfühlende Wesen erfährt sich und den Sinn seines Daseins im Spiegel des Gegenübers, durch einen neuen Blick auf Alltägliches, durch neue Perspektiven, die man durch freundliche Fremde und Andersdenkende gewinnt. So geht es dem kleinen Maulwurf, der fliegen möchte, in dem Bilderbuch Der kleine Erdvogel. So geht es Mathildas Stofftieren. So geht es vor allem Erdhörnchen Habi und dem Wolf, zwei Tiere, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Freund wie kein anderer, so der Titel der Geschichte. Habi lebt mit seinen Geschwistern und der Mutter im Wald, sammelt Beeren und Schätze und darf die abgegrenzten Futterpfade niemals verlassen, da ansonsten Gefahr droht. Die größte Gefahr ist der Wolf. Aber Habi ist neugierig, läuft weiter als erlaubt, rutscht an einem Berghang ab, fällt und landet neben der größten Gefahr. Hat er den Wolf womöglich mit dem herabstürzenden Geröll verletzt? Egal. Er will ihm auf jeden Fall helfen und ihn nicht sterben lassen, befreit seine gequetschte Pfote, bringt ihm später Beeren, Nüsse und Pilze, damit der Wolf nicht verhungert. Mit seiner Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft irritiert das Erdhörnchen den Fleischfresser zutiefst. Den Wolf, dessen Lebenskraft ohnehin stark gelitten hat, weil er sich mit nur drei gesunden Beinen wertlos fühlt. Habi wird sich nicht beirren lassen und Jarok den Wolf mit Kräutern heilen, so wie dieser später das Erdhörnchen seinerseits aus größter Gefahr retten wird. Gegen alle Regeln des Rudels, gegen alle Prognosen der Erdhörnchenfamilie. Als der Winter naht, müssen sich die beiden Freunde trennen, beschließen aber, sich im Frühjahr hinter dem Ende der Welt im Tal der Wölfe wiederzusehen. Was für eine warmherzige Freundschaftsgeschichte zwischen zwei ungleichen Figuren, die sich aufgrund ihrer Empathiefähigkeit gegenseitig helfen, vor dem Tod bewahren und voneinander im Großen wie im Kleinen profitieren. Wolf Jarok lernt vegetarisches Essen kennen, aber vor allem, dass man nicht gleich sterben muss, nur weil man verletzt ist. Habi lernt den Wert von Mut und Kraft. Darüber hinaus geht es in Ein Freund wie kein anderer, wie in vielen Geschichten von Oliver Scherz, um Familie, Zusammenhalt, Einsamkeit, lebensnotwendige Gewohnheiten, aber auch um die Wichtigkeit, ausgetretene Pfade zu verlassen, um zu einer neuen Sicht auf die Welt zu gelangen. Barbara Scholz hebt mit ihren naturalistisch gezeichneten, aber farblich intensiven und somit zuweilen leicht verfremdenden Bildern vor allem die emotionalen Regungen der Tiere im Zusammenspiel hervor. Bilder, die die Geschichte von Seite zu Seite weitertragen und gerade für jüngere Leser bereichern. Zwei derart gefühlvoll ausgearbeitete, starke Persönlichkeiten verlangen nach weiteren Abenteuern. Und so ist dieses Frühjahr der zweite Band Ein Freund wie kein anderer im Tal der Wölfe erschienen und knüpft dort an, wo die beiden sich wieder begegnen. am Ende des Winters, am Ende der Welt. Im zweiten Band geht es darum, die Freundschaft, die immer wieder auf die Probe gestellt wird, zu behaupten. Sowohl Yaruk als auch Habi müssen ihre Ängste überwinden und in ihren Familien gegen den Gruppendruck für den Freund eintreten.
Seit du jeden Tag im Niemandsland verschwunden bist, erkenne ich dich nicht wieder. Du bist mit deinem Kopf woanders, triffst die falschen Entscheidungen, setzt uns ein Erdhörnchen vor die Schnauze und lässt uns hungern.
Aufgebracht lief Roshan vor Yaruk auf und ab.
Du wusstest immer den richtigen Weg. Dafür schaut das Rudel zu dir auf. Zeig uns, dass du noch die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Und friss endlich dieses Erdhörnchen. Wenigstens das.
Umzingelt stand Yaruk zwischen den Wölfen. Sie alle schienen darauf zu warten, dass er Roshans Aufforderung folgte und das Erdhörnchen schnappte, das erschrocken unter dem Felsvorsprung kauerte, wie eine in der Falle sitzende Beute. Aber Yaruk bewegte sich nicht von der Stelle.
Trotz Anthropomorphisierung werden die Eigenheiten der Tiere und der jeweiligen Art hervorragend herausgearbeitet, sowohl das individuelle als auch das Gruppenverhalten. Der Druck auf die Freunde steigt, aber die emotionale Verbundenheit wird siegen. So sagt Yaruk seinem Rudel, vor allem aber seinem Bruder Roshan:
Du hast recht. Ich habe Fehler gemacht bei der Jagd. Ich war abgelenkt, habe falsch entschieden. Das soll nicht wieder vorkommen.
Für einen Moment hielt Yaruk inne und schien seine Kräfte sammeln zu müssen.
Ich habe Habi mitgebracht, fing er dann an. Ich habe ihn mitgebracht, weil er zu mir gehört, weil ich ihn nicht im Stich lassen werde, weil er mein Freund ist.
Oliver Scherz bietet große Abenteuer für junge Leser und Leserinnen. Gute Dramaturgie, Spannung pur durch Gegensätze, interessante Schauplätze. Eine meist personale und szenische Erzählweise, die nah an den Figuren bleibt, doch niemals die Umgebung außer Acht lässt, Präsenz bevorzugt, aber nicht zwingend. Kleine amüsante Begebenheiten aufgrund neuer Perspektiven auf Bekanntes und jede Menge Gefühl, wenn es um große Themen geht. Die Sehnsucht nach der Liebe eines Vaters, Heimat und Fremde, Respekt vor dem anderen. Auch Mut spielt immer wieder eine Rolle, ebenso wie Versöhnung und dass Kleine den Großen ebenso helfen können wie umgekehrt. Die wichtigsten Themen aber sind die Kraft der Familie und des Zusammenhalts und der Wert der Freundschaft. All das durchzieht die Kindergeschichten von Oliver Scherz, die, stark bebildert von Barbara Scholz, Daniel Knapp, Annette Swoboda oder Peter Schössow, der Zielgruppe der Grundschulkinder aufs Einfühlsamste gerecht werden. Bei allen Geschichten, die seit 2013 von Oliver Scherz vorliegen, sind Erdhörnchen Habi und Wolf Yaruk das beeindruckendste Freundespaar. Und die Abenteuer, die sie mit ihren Geschwistern erleben, die spannendsten im Scherzkosmos.
Ute Wegmann hat sich in diesen Scherzkosmos begeben. Die komplette Liste der erwähnten Titel finden Sie unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Und das aktuelle Kinderbuch nenne ich hier nochmal Ein Freund wie kein anderer im Tal der Wölfe von Oliver Scherz. Der Thienemann Verlag empfiehlt das Buch ab 6 Jahren. Das Hörbuch ist bei Silberfisch erschienen. Uwe Timm gilt als einer der Autoren, die sich am nachdrücklichsten mit dem Nationalsozialismus und der deutschen Nachkriegszeit auseinandergesetzt haben und der uns bis heute leise und umso wirkungsvoller literarisch den Spiegel vorhält. Uwe Timm hat mit einiger Regelmäßigkeit auch Kinderbücher veröffentlicht. Das erste, Die Zugmaus, 1981, dann Die Piratenamsel. Und mit Rennschwein Rudi Rüssel hat er 1989 einen Bestseller gelandet, der unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und als Vorlage für Kinofilm und Fernsehserie genutzt wurde. 1995 veröffentlichte Uwe Timm dann den Abenteuerroman Der Schatz auf Pagensand. Am 30. März wird Uwe Timm 80 Jahre alt. Meine Kollegin Tanja Lieske hat ihn gefragt, warum er auch für Kinder schreibt.
Das kann ich ganz einfach beantworten. Ich habe 4 Kinder und ich habe für jedes dieser Kinder ein Buch geschrieben. Und ich habe immer verhindert, dass wir Tiere ins Haus bekamen, weil wir viel gereist sind, auch im Ausland waren. Das hätte nicht gepasst. Aber als Ersatz kamen dann diese Kinderbücher.
Uwe Timm über das Schreiben von Kinderbüchern. Am 30. März wird Uwe Timm 80 Jahre alt. Und das ganze Gespräch mit ihm, auch über seine Erwachsenenliteratur, Das können Sie in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App nachhören. Und da gibt es natürlich auch die ganze Sendung dieser Bücher für junge Leser. Im Anschluss folgt jetzt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Ein schönes Wochenende.